Hallo, ihr Lieben. Nach 3 Jahren habe ich es dann doch mal geschafft. Ganz kurz zu mir, weil das ist schön, sich erstmal vorzustellen. Mein Name ist Danny Steiger, ich bin Pfarrer in Aue. Und zwar nicht nur in Aue, in der großen roten Kirche. Wer da mal durchfährt, der sieht die ist so, also wenn man da die Hauptstraße langfährt, da gibt es kurz vor der Kirche eine Abbiegung, aber man hat das Gefühl, man fährt in die Kirche rein, wenn man zu schnell ist. Und da bin ich zur einen Hälfte angestellt und zur anderen Hälfte bin ich Jugendpfarrer unseres Kirchenbezirks. Und bevor ich das wurde, war ich hier ganz in der Nähe, nämlich in Taura bei Pfarrer Alberti und habe dort mein Vikariat gemacht. Und da war ich zum Beispiel auch in der Schule und habe unterrichtet. Und da gab es dann doch Schüler, die meinten, komm doch mal nach Witschensdorf. Ich so, wohin? Na, nach Witschensdorf. Wir haben da so einen Gottesdienst. Da würden wir dich vielleicht gern mal einladen. Da habe ich gesagt, dann ladet mich ein. Da habt ihr mich eingeladen, dann konnte ich immer nicht. Und jetzt, 3 Jahre später, hat es dann doch endlich mal funktioniert. Und ich freue mich, heute hier bei euch zu sein. Und ich habe uns ein Thema mitgebracht, worauf ich mich schon Anfang des Jahres, als die Einladungsmail kam, festgelegt habe. Und zwar so ein bisschen, meine Erfahrungen mit Jesus. Wie bin ich eigentlich zum Glauben gekommen? Das ist nämlich, glaube ich, ganz spannend und anders als bei vielen anderen. Aber bevor es damit losgeht, habe ich mal eine andere Frage an euch. Liest du eigentlich Bibel? Und weil ich jetzt nicht jeden Einzelnen fragen kann, machen wir das folgendermaßen. Ich gehe mal davon aus, dass du schon mal in der Bibel gelesen hast. Das heißt, du hebst jetzt mal deine Hand, wenn du schon mal in der Bibel gelesen hast, und behältst die Hand mal oben. Und ich stelle dann so ein paar Fragen und ich möchte sehen, wie die Hände nach unten gehen. Also jeder, der schon mal in der Bibel gelesen hat, Hand hoch. Kinderbibeln zählen auch, Losung zählt auch. Okay, wer von euch liest mindestens einmal im Jahr die Bibel? Hand oben behalten. Wer von euch liest mindestens einmal im Monat die Bibel? Hand oben behalten. Wer von euch liest mindestens einmal die Woche in der Bibel? Losung zählt auch. Hand oben behalten. Wer von euch liest mindestens 2-mal die Woche in seiner Bibel? Mindestens 3-mal? Ja, es wird schon lichter. 4-mal? Okay. 5-mal? 6-mal? Okay, und alle, die jetzt noch die Hand oben haben, denen sage ich eines. Am Sonntag dürft ihr euch auch einfach vorlesen lassen. Ja? Ist total okay. Kann man machen. Erstmal schön zu sehen, dass so viele von euch Bibel lesen. Aber Bibel lesen ist ja nicht gleich Bibel lesen. Ja? Ich habe mal noch eine Frage. Wann lest denn ihr Bibel? Und ich komme mal so ein bisschen durch die Reihen und ihr sagt mir einfach mal, wann ihr so Bibel lest. Also wenn du Bibel liest, wann liest denn du dann in der Bibel? Also so von der Uhrzeit her.
Eher abends.
Eher abends, so kurz vorm Einschlafen. Ein Vers oder schaffst du 2? Also ich würde einen schaffen, dann bin ich weg. Wann liest du denn Bibel?
Ja, früh.
Früh ist direkt nach dem Aufstehen oder beim Frühstück, nach dem Frühstück?
Losung vor dem Frühstück und nach dem Frühstück noch ein bisschen mehr.
Okay. Ein Morgenmensch und ein Abendmensch. Wann lesen Sie denn Bibel?
Am Morgen. 8 und 9.
Eine ganze Stunde. Da kommen Sie ganz schön weit, oder?
Weniger, ja.
Also zwischen 8 und 9, wenn es halt gerade mal so passt wahrscheinlich. Und dann die nächste Frage, wie lest ihr denn Bibel? Also man kann ja auf ganz unterschiedliche, oder nee, ich frage erstmal noch wo. Das ist nämlich auch ganz spannend, wo man eigentlich Bibel liest. Hier vorne, die nette Dame, die nicht angesprochen werden will, weil sie so auf ihren Zettel blickt. Wo liest du denn Bibel?
Im Bett und mit unseren Kindern.
Im Bett oder mit unseren Kindern. Okay. Und hier hatten wir noch. Wann lesen Sie denn Bibel?
Unterschiedlich und eigentlich in meinem Zimmer.
Die Frage war eigentlich wo? Im Zimmer. Und was ist das für ein Zimmer? Ist das das Wohnzimmer, die Küche, das Arbeitszimmer, das Bastelzimmer?
Das ist mein Zimmer, das ist alles. Arbeitszimmer, Bastelzimmer, alles.
Okay, also in Ihrem Zimmer sozusagen. Wo lesen Sie denn in der Bibel?
In der Küche.
In der Küche? Da liegt die immer mit auf dem Küchentisch? Okay. Gibt es Studenten unter uns? Wo ist denn bei euch in der Studenten-WG, gehe ich jetzt einfach mal von aus, die Bibel zu finden?
In meinem Zimmer.
Okay. Gibt es noch Studenten, die einen lustigeren Platz für ihre Bibel haben? Als ich Student war, hatten wir eine kleine Gideon-Bibel auf der Toilette liegen. Das hilft auch, Bibel zu lesen, wenn man Student ist. Und die letzte Frage ist, wie lest ihr denn Bibel? Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und ich gebe mal so ein paar Inspirationen. Also ein Vers, die Losung. Oder jeden Tag ein ganzes Kapitel. Oder ich mache einen Bibelleseplan. Oder ich versuche dieses Jahr tatsächlich vom Anfang bis zum Ende durchzukommen. Wie liest du Bibel? Ich lese meine Bibel in Form eines Buches. Oder immer auf meinem Handy. Oder auf eine Art und Weise, die mir gerade gar nicht einfällt, die für dich aber ganz normal ist. Wie liest du Bibel? Und da frage ich doch hier vorne direkt mal.
Im Moment lese ich die fortlaufende Bibellese, die auch in der Losung drin steht.
Und so haptisch mit einem Buch oder eher so digital?
Meistens doch mit einem Buch.
Welche Übersetzung?
Die Losung ist allerdings auf dem Handy. Und Übersetzung, ja, Luther.
Okay, Lutherbibel. 84 oder 2000? Sehr gut. Ich will einfach hier hinten nochmal sehen, wer sich denn hier noch so alles versteckt. Und da frage ich doch mal, wie lesen Sie denn Bibel, wenn Sie mal Bibel lesen?
In einem Buch.
Als Buchform. Okay. Und dann eher, weil Sie was suchen und das dann lesen wollen, oder schlagen Sie einfach auf und gucken, was springt mich an, oder?
Nee, das ist ganz unterschiedlich. Auch durch die Losung, und dann manchmal fange ich auch von vorne an, Kapitel zu lesen.
Okay, vielen Dank. Gibt es noch jemanden, der eine ganz spezielle Art und Weise hat, Bibel zu lesen, die er uns gern mitteilen will, weil er das so gut findet, dass er denkt, das muss eigentlich jeder wissen? Hand hoch. Nee? Okay. Ja?
Ich lese manchmal thematisch. Es gibt ja so Konkordanzen, Dinger, Bücher, wo man Stichworte nachsuchen kann, und dann lese ich halt die verschiedenen Bibelstellen zu einem Thema, was mich gerade interessiert.
Was war das letzte Thema, was dich interessiert hat?
Das letzte Thema war, jetzt muss ich überlegen, Heiliger Geist im Alten Testament.
Da gab es viele Stellen. Studierst du schon?
Ich habe schon meinen Abschluss, aber keine Theologie.
Klang so. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich frage die Fragen natürlich nicht ohne Grund. Ja? Mir geht es auch ein bisschen darum, euch heute Abend zu erzählen, wie ich eigentlich Bibel lese. Das ist nämlich bei mir ein bisschen spannend. Also ich glaube, ich mache das anders als die meisten. Und zwar habe ich ja Theologie studiert. Und wenn man anfängt, Theologie zu studieren, ich bin erst sehr spät zum Glauben gekommen, mit 16, 17 Jahren, dazu aber später mehr. Und wenn man dann anfängt, Theologie zu studieren und von der Bibel eigentlich noch gar nicht so die Ahnung hat, dann geht man an die Uni und dann guckt man, ja, was gibt's denn so für Fächer, die man belegen könnte? Und dann rät dir jeder am Anfang direkt, die Sprachen zu machen, also Griechisch und Hebräisch. Und dann sagt man, okay, erstes Semester, Griechisch, Kreuz, Hebräisch, Kreuz. Und dann denkt man noch, und jetzt will ich aber auch noch was über die Bibel lernen, da gibt es noch Bibelkunde, und zwar Bibelkunde Altes Testament und Bibelkunde Neues Testament. Da habe ich mir gedacht, klingt spannend, da lernst du ein bisschen, was in der Bibel steht. Machst du noch dein Kreuz bei Bibelkunde Altes Testament und Bibelkunde Neues Testament. Das war bei mir damals so, dass ich noch nicht so sehr tief drin gesteckt habe, wie jemand, der Christenlehre hatte oder Konfi-Unterricht und da quasi die ganzen biblischen Geschichten schon gelernt hat. Ich habe echt erwartet, dass ich dort in Bibelkunde lerne, was alles in der Bibel drin steht. Jeder, der schon mal Theologie studiert hat, weiß, was ich mir da im ersten Semester aufgehalst habe. Das war das schlimmste Semester meines Lebens. Griechisch zu lernen in 2 Semestern ist schon eine Riesenherausforderung. Hebräisch noch dazu zu lernen in 2 Semestern ist eine Riesenherausforderung. Und hätte mir jemand gesagt, dass Bibelkunde nicht bedeutet, davon steht jemand und erzählt dir, was in der Bibel los ist, sondern du hast 1 Semester lang Zeit, um zu lernen, was im Alten Testament steht. Und zwar von vorn bis hinten, kapitelweise, und im Neuen Testament von vorn bis hinten, teilweise versweise auswendig zu lernen. Dann habe ich gedacht, und zum Schluss eine Prüfung abzulegen, dann habe ich gedacht, oh, was hast du dir hier eingebrockt? Und es war schon eine ziemliche Herausforderung. Jeder, der schon mal versucht hat, die Bibel in einem Jahr vom Anfang bis zum Ende durchzulesen, der weiß ungefähr, nee, ihr könnt es nicht erahnen, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mir zum Schluss Kinderbibeln gekauft, nur um diese Bilder zu den Geschichten zu haben und um Abraham, Isaak und Jakob und wie sie alle heißen, auseinanderzuhalten, um mir das irgendwie merken zu können. Und ich muss euch gestehen, nach diesem Semester, ich habe interessanterweise diese Prüfungen bestanden, und nach diesem Semester ist es wie bei allen Dingen, von denen man zu viel hat, ich bin erstmal überhaupt nicht mehr ans Bibellesen rangekommen. Also natürlich dann, wenn ich musste, in meinen Seminaren, aber für mich persönlich, privat, habe ich eigentlich fast gar nicht mehr Bibel gelesen. Das ist mir richtig vergangen in diesem Semester. Und es hat noch ein paar Semester gedauert, bis ich in Kirchengeschichte einen Professor hatte, der uns erzählt hat, wie die Kirchenväter Bibel gelesen haben. Und ich fand das total spannend. So dass ich das dann auch mal ausprobiert habe, so wie die das machen. Und so lese ich bis heute eigentlich Bibel, wenn ich Bibel lese. Und zwar machen die das nach der sogenannten Lectio Divina. Und da könnte man jetzt weit ausholen und erklären, was das ist. Ich will es mal eindampfen auf 4 einfache Dinge, die ich seitdem tue, wenn ich Bibel lese. Und zwar erstens, beten. Und zwar bevor ich Bibel lese und nachdem ich Bibel gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du das machst, aber es ist total logisch, wenn man auch mal drüber nachdenkt. Ja, man nimmt sich die Zeit, um das Wort Gottes aufzuschlagen und man will auch irgendwie hören, was Gott so für das eigene Leben zu sagen hat. Und da ist es doch eigentlich total logisch, erstmal sich hinzusetzen und zu sagen, Gott, ich nehme jetzt Zeit für dich und ich lese jetzt ein Stück Bibel und ich erwarte eigentlich, dass du mir da drin begegnest. So. Und das habe ich seitdem gemacht. Und ich kann euch nur sagen, das ist total gut. Und das kann jeder mal ausprobieren. Das Zweite, was die immer gemacht haben, was mein Professor meinte, ist laut zu lesen. Und da kann man sich jetzt fragen, warum haben denn die laut gelesen? Ja, also wir kennen das alle aus dem Schulunterricht. Wir lesen eigentlich leise, wenn wir Texte lesen. Aber so leise lesen ist eine relativ neumodische Erfindung. Das gibt's erst so 150, 200, 300 Jahre. Nämlich seitdem es so viele Menschen gibt, die überhaupt lesen können. Damals war das nicht selbstverständlich. Da gab es ganz wenige Leute, die überhaupt lesen konnten. Und da war es natürlich wichtig, dass die laut gelesen haben, damit die anderen Menschen, die um sie herum standen, was davon mitbekommen haben, was in diesen heiligen Schriften eigentlich drinsteht. Und die haben noch aus einem zweiten Grund laut gelesen. Die haben nämlich gewusst, dass Worte Macht haben. Ja, wenn wir unsere Bibel aufschlagen, ganz vorne im Buch Genesis, in der Schöpfungsgeschichte, da lesen wir, und Gott sprach und es geschah. Und Gott sprach und es geschah. Gottes Worte haben also auf jeden Fall Macht. Und ich glaube, unsere Worte, weil wir ja nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, die haben auch Macht. Und das weiß jeder, der schon mal ein nicht so schönes Wort an den Kopf geschmissen gekriegt hat oder aber vielleicht auch von jemandem gesagt bekommen hat, ich liebe dich. Da haben Worte ganz schöne Macht. Und das merken wir. Und die haben sich damals auch gedacht, Worte haben Macht und wenn wir Gottes Wort laut in diese Welt hineinsprechen, dann verändert es etwas. Dann hat es die Macht, Dinge, Situationen und Menschenherzen zu verändern. Deshalb haben die laut gelesen. Das Dritte, was die gemacht haben, also die haben gebetet, die haben laut gelesen und die haben noch besonders langsam gelesen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin Pfarrer. Ich muss mich vorher schon mit den Predigtexten und den Lesungen des Sonntags beschäftigen, aber wenn man so sonntags im Gottesdienst sitzt und da liest jemand den Text vor, ich erwische mich regelmäßig trotzdem noch dabei, wie ich erst beim letzten Vers merke, worum es gerade eigentlich geht. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, wenn ich für mich privat Bibel lese und das eher so wie so ein Ding mache, was man halt so macht, ne, dann lese ich hier so, dum, 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 dum. Ach, worum ging es gerade? Nochmal von vorn lesen am besten. Also langsam lesen hilft ungemein dabei, das ernst zu nehmen, was man da gerade macht. Und es nicht nur zu überfliegen. Deshalb haben die langsam gelesen. Und zwar richtig langsam. Und das Vierte, was die gemacht haben, also beten, laut lesen, langsam lesen, das Vierte, was die gemacht haben, ist, das zu wiederholen. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Ich bin Pfarrer, ich habe eine Bibelstunde, das ist quasi wie eine JG, 60 Jahre plus. Und das ist total schön, weil wir uns da an der täglichen Bibellese orientieren. Und ich habe dort eingeführt, dass wir jeden Text mindestens zweimal lesen. Und meine Bibelstunden, Omis und Opis, sage ich jetzt einfach mal, die haben mir rückgemeldet, dass sie auf einmal anfangen zu verstehen, worum es in den Texten geht. Ja? Sonst haben die das so gelesen, weil das liest man halt. Und dann hat der Pfarrer irgendwas darüber erzählt. Und auf einmal liest man das zweimal und man fängt auf einmal an, sich selber Gedanken darüber zu machen, was da drin steht. Und mitzudiskutieren und mitzureden. Und das finde ich total gut. Also, wenn ihr Bibel lest, dann versucht es doch mal, so wie ich das da gelernt habe. Erstens beten, zweitens laut lesen, drittens langsam lesen und viertens wiederholen. Und seitdem ich das mache, lese ich wieder mit Gewinn Bibel. Und das ist total gut. Und ich habe uns auch heute einen Bibeltext mitgebracht. Den haben wir vorhin schon mal kurz gehört. Der steht im Markus-Evangelium im 7. Kapitel. Das ist die Heilung eines Taubstummen. Und den werde ich uns jetzt mal langsam und laut vorlesen. Und ich werde vorher beten. Und da wir ihn jetzt schon zum zweiten Mal hören, werde ich ihn nicht wiederholen. Aber ich wiederhole ihn ja schon, indem ich ihn lese. Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt durch diesen Text begegnest. Dass du uns zeigst, was dieser Text, was jeder Vers dieses Textes mit dem Leben eines jeden Einzelnen von uns zu tun hat. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst und dass du uns etwas mitgibst für unser Leben aus diesem Text. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer. Und zwar mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war. Und sie baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge löste sich, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Der Herr segne an uns dieses sein Wort. Amen. Ihr Lieben, wir haben hier eine Heilungsgeschichte vor uns, ja? Und jetzt könnte ich fragen, wer von uns hat schon mal eine Heilung erlebt? Und darum soll es aber heute Abend gar nicht so richtig gehen. Es soll um diese Heilung hier gehen. Um diese Heilung dieses Mannes von vor 2000 Jahren. Weil ich genau dieselbe Heilung in meinem Leben erlebt habe. Bevor ich weitergehe, möchte ich noch sagen, ich glaube, dass Gott alles möglich ist. Auch körperliche Heilungen. Er wäre nicht Gott, wenn ihm das nicht möglich wäre. Die Frage ist, warum wir das so selten in unserem Leben erleben. Und das wäre wieder eine ganz andere Predigt. Ihr könnt mich ja gern nächstes Jahr oder so nochmal einladen. Ich habe aber durch das Bibellesen und durch diese Art des Bibellesens erfahren, dass hinter den Texten, dass in den Texten oft noch mehr steckt, als man beim ersten Mal drüber lesen liest. Wir lesen diesen Text, da geht es um eine Heilung, da ist jemand taub, da ist jemand stumm. Übrigens, wenn ihr euch fragt, warum ihr diese Ohrstöpsel bekommen habt, das war nicht, weil die Band so laut oder schief ist. Ihr macht das super und perfekte Lautstärke. Das hat was mit unserem Thema zu tun, da komme ich später noch drauf. Aber wir lesen diesen Text und wir lesen eine Heilungsgeschichte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so eine Heilungsgeschichte lese und vielleicht auch selber mir wünschen würde, dass das passiert. Ja, mein Vater zum Beispiel, der hat momentan beidseitiges Nierenversagen. Der hängt dreimal die Woche an der Dialyse und ich flehe Gott an, dass da eine Heilung passiert. Und es passiert aber nicht. Und dann lese ich so einen Text, in dem es um eine Heilung geht. Und ich schiebe den innerlich beiseite und sage, ja, mit meinem Leben und mit dem, was ich erfahre, hat das ja überhaupt gar nichts zu tun. Und das ist schade, weil dieser Text ganz viel mit einem Leben von jedem Einzelnen von uns zu tun hat. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Genauso wie jeder Vers in der Bibel etwas mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Das offenbart sich uns, das zeigt sich uns vielleicht nicht gleich sofort beim ersten Mal lesen. Aber wenn wir einen Text immer und immer wieder lesen, dann begegnet uns das. Ein ganz kurzer Zwischenwurf noch. In der Fastenzeit, ich bin jetzt nicht so der Typ, der aufs Fasten steht oder dem das besonders leicht fällt, auf sein Rindersteak zu verzichten. Ich mache was anderes. Ich mache das, worum es beim Fasten eigentlich geht. Ich ersetze das Negative nicht durch was Gutes, aber ich mache wenigstens was Gutes. Ich versuche in der Fastenzeit 7 Wochen lang das Matthäusevangelium durchzulesen und zwar seit Jahren. Und jedes Mal, wenn ich das durchlese und in der 2. Woche bin, habe ich das Gefühl, mich verarscht jemand. Weil ich denke, da hat jemand was reingeschrieben, was letzte Woche noch nicht dort stand. Weil mir Dinge auffallen im Bibeltext, die auf einmal etwas mit meinem Leben zu tun haben, die mir vorher nie aufgefallen sind. Und deshalb habe ich uns diesen Text hier mitgebracht. Der ist zwar aus dem Markus-Evangelium, nicht aus dem Matthäus-Evangelium, aber dieser Text, der ist mir in meinem Leben schon ganz oft begegnet. Den habe ich schon 100 Male gelesen. Ohne Mist. 100 Male. Und mit jedem Mal ist mir ein Stück mehr aufgegangen, was jeder einzelne Vers davon mit meinem Leben zu tun hat. Und da möchte ich euch heute Abend ein Stück weit mit reinnehmen. Wir gehen den Text mal Vers für Vers durch. 1. Vers. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und jetzt denkt ihr, der hat gerade gesagt, jeder dieser Verse hat etwas mit meinem Leben zu tun. Jetzt ist aber das Problem, dass wir in der Bibel ständig solche Ortsangaben haben. Und jetzt könnte ich sagen, naja, jeder Vers in der Bibel hat was mit deinem und meinem Leben zu tun, außer die Ortsangaben. Ja, also die haben wir hier ständig. Hier heißt es, und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros und kurz vorher heißt es, und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyros und kurz davor heißt es, und er kam zu König Herodes und kurz vorher heißt es, also überall finden wir solche Verse. Und ich bleibe dabei, jeder Vers in der Bibel hat etwas mit deinem und mit meinem Leben zu tun. Auch dieser. Und ich muss euch ehrlich gestehen, bei den anderen Versen dieses Textes war mir das viel eher klar. Bei dem hat es richtig lang gedauert. Manchmal aber auch nur, weil man faul ist. Also in jeder Lutherbibel hinten drin sind diese Landkarten und da kann man mal gucken, wo der da eigentlich langläuft. Und ich zeige euch das jetzt mal, also das ist jetzt so eine Landkarte und ich zeige euch das jetzt mal, wie der langgelaufen ist. Ein bisschen übertrieben, dass man es besser sieht. Ja? Und da heißt es, und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Ich mach's nochmal. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und ich habe mich lange gefragt, was hat dieser Vers bitte mit meinem Leben zu tun? Und irgendwann ist es mir aufgegangen. Jesus, was macht er hier? Der will in die Dekapolis, also in das Gebiet der 10 Städte. Was macht er hier? Der geht einen Umweg. Und die Frage ist, warum geht der einen Umweg? Und es hat tatsächlich was mit meinem Leben zu tun. Jesus könnte einfach so durch diese Welt gehen. Er könnte einfach so zum Kreuz gehen, nach Golgatha, ja? Könnte seinen Auftrag beenden, sterben und auferstehen, in den Himmel auffahren, aber das macht er nicht. Er geht Umwege für dich und für mich. Und warum macht er das? Weil wir oft nicht dort sind, wo er ist. Weil wir oft ganz woanders sind. Weil er der gute Hirte ist, der auch das eine einzige Schaf, was sich verirrt hat, nicht verloren gibt, sondern ihm hinterherläuft. Und das war in meinem Leben so. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin erst sehr spät zum Glauben gekommen, mit 16, 17 Jahren, eigentlich genau zu meinem 17. Geburtstag. Und Ich sage immer, ich bin das weiße Schaf meiner Familie. Also bis heute hat sich niemand sonst aus meiner Familie zu Jesus bekehrt, ihm sein Leben gegeben, angefangen mit ihm zu leben. Und das ist sehr traurig und da dürft auch ihr weiter für beten, dass sich das ändert. Aber es war trotzdem eine sehr prägende Zeit. Bis ich 16 Jahre alt war, habe ich meinen Fuß niemals in eine Kirche gesetzt. Noch nicht mal in so eine coole mit so einem schönen Stühlen hier. Mich hätte auch niemals jemand in eine Kirche reingekriegt, weil das gar nicht auf dem Schirm war. Ich war noch nicht mal zu Weihnachten in einer Kirche, weil das in unserer Familie eben nicht so ist. Und Jesus hat diesen Umweg gemacht. Er hätte mich auch einfach sein lassen können. Er ist mir aber hinterhergegangen. Und zwar auf eine spannende Art und Weise. Im nächsten Vers heißt es, und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und ich bin zuerst an diesem, und sie brachten zu ihm einen, hängen geblieben. Denn auch ich bin nicht einfach zu Jesus gegangen. Und auch Jesus ist nicht einfach zu mir gekommen. Sondern da gab es welche, die mich zu ihm gebracht haben. Ich war in meiner Jugend kein Kind von Traurigkeit. Eigentlich hatte ich irgendwie immer eine Freundin. Und spannenderweise waren das immer Christen. Ich weiß bis heute nicht warum, ich kann es mir mittlerweile vorstellen, aber ich glaube, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die strahlen etwas aus, was andere nicht ausstrahlen. Mädels, seid euch bewusst, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, dann wirkt ihr anders auf Jungs als andere. Für Jungs kann ich das nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich ist. Dass ein junger Mann, der mit Jesus unterwegs ist, vielleicht eine andere Ausstrahlung hat als jemand, der das nicht tut. Jedenfalls war ich immer ganz angetan von christlichen Mädchen und ich hatte dann immer so eine Freundin. Und mit der war ich dann zusammen und die war im Schülerbibelkreis, hat mich alles nicht interessiert. Die sollte so ihr Glaubenszeug machen, konnte so machen. Und dann ging die in den Schülerbibelkreis, hat gesagt, dass die mit mir zusammen war und dann haben die für mich gebetet. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war. Und das war noch lange nicht alles. Dieser Schülerbibelkreis hat dann irgendwann mal gedacht, lasst uns doch mal einen Schulgottesdienst ausgestalten. Dafür gründen wir eine Schülerband. Und meine Freundin wusste, ich interessiere mich für Technik. Ja, und den nehmen wir einfach als Techniker mit dazu. Und dann haben die mich auf ein Bauerngut eingeladen, wo die quasi geprobt haben, weil die, die dort gewohnt hatten, Schlagzeug hatte. Und ich war so ein guter Techniker, dass ich die ersten drei Proben lang nicht verstanden habe, dass die von Jesus singen. So gut war ich. Nach der dritten Probe habe ich es dann so langsam mitgekriegt und habe mich gefragt, wo bist du denn eigentlich hier reingeraten? Und die dritte Probe war generell so ein Schlüsselmoment, weil wir da noch zum Essen eingeladen waren bei der Familie. Es war so eine christliche Großfamilie mit 7 bis 8 Kindern und ich kannte das. Ich kannte das von mir zu Hause, ja, da war der Essenstisch und entweder es war jemand da oder es war niemand da. Jedenfalls hatte man einen Teller, da stand Brot, da stand Belag. Das heißt, und man hatte einen Bruder, der immer alles weggegessen hat, deshalb immer schnell irgendwie alles drauf und streichen und rein. Und dann guckt mich die Mutter an und sagt, wir beten immer noch vor dem Essen. Ich so, wow, in was für einer Sekte bin ich denn hier gelandet? Habe ich wirklich gedacht. Und habe so gedacht, okay. Dann haben die so gebetet. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und viele, viele Jahre später habe ich rausbekommen, dass diese Frau seit diesem Tag für mich gebetet hat. In ihrem Bibelkreis in der Gemeinde, in ihrem Gebetskreis, in ihrem Hauskreis. Und dass dann noch viele andere aus diesem Dorf auch für mich gebetet haben. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war. Und ich war damals taub für das Evangelium, für die gute Nachricht, für die gute Botschaft. Ich habe mit meiner Freundin abendelang auf dem Dach ihres Hauses gesessen und Wein getrunken und mich mit ihr über Jesus unterhalten und ihr versucht zu erklären, warum das doch nicht sein kann, warum es keinen Gott geben kann. Und sie hat versucht, mir das Evangelium, die gute Botschaft mitzuteilen. Und ich war taub dafür. Es kam bei mir einfach nicht an. Und ich war auch stumm, denn aus meinem Mund heraus kamen keine guten Worte. Keine guten Worte im Sinne von Evangelium, die gute Botschaft, die gute Nachricht. Ich war taub und stumm für das Evangelium. Aber sie brachten zu ihm einen und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und da bin ich das nächste Mal hängen geblieben bei dem und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Bei uns war das damals so, da gab es dann immer, wenn das Schuljahr rum war, eine Sommerferien, Anfang, Schulzeit, Ende Party. Ich weiß nicht, ob sowas ja auch gibt. Bei uns gab es das. Und das Schöne für mich damals war, dass da auch die Christen dabei waren. Da konnte ich nämlich mit meiner Freundin zusammen hingehen. Da hatte immer irgendjemand ein leerstehendes Haus. Und ja, dann waren wir dort und den Rest überlasse ich der Fantasie. Jedenfalls kam dann meine Freundin zu mir und meinte, Danny, ich so, ja, kommst du mal mit mir in den Keller? Und als junger Kerl denkst du dir da sonst was, ja? Und ich so, natürlich. Und bin damit runter in den Keller, in so einen Raum rein. Und was sehe ich? Den Schülerbibelkreis. Und die stehen da mit so einem Buch in der Hand. Und der Leiter von dem Schülerbibelkreis sagt so zu mir, wir haben es auf dem Herzen, mal für dich zu beten. Und ich konnte es überhaupt gar nicht einordnen in dem Moment. Aber ich war ein bisschen überrumpelt und habe gedacht, da müsst ihr machen, wenn er denkt, dass das was bringt oder so. Ne? Und dann haben die für mich gebetet, haben mich in die Mitte gestellt, haben mir die Hand aufgelegt. Ja, und sie baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Haben die Hand auf mich gelegt und haben so diese Dinge gebetet, die Christen halt beten. Junge Christen halt beten, wenn sie irgendwie wollen, dass sie jemand Jesus kennenlernt. Herr, offenbar dich ihm. Herr, zeig dich ihm. Herr, rühre sein Herz an. Und so weiter und so fort. Diese, wir kennen das, glaube ich, alle. Ich persönlich stand da dort und habe mir das angehört. Und ich war erst mal überrascht, wie lang, also wie ausdauernd und lang die gebetet haben. Das kam mir vor wie eine halbe Stunde. Das waren bestimmt 5 Minuten oder so. Aber es kam mir vor wie eine halbe Stunde. Und dieser Abend war insofern für mich wichtig, als dass es wahrscheinlich der erste Abend in meinem Leben war, der erste Moment in meinem Leben, wo ich selber mal ein ehrliches Gebet gesprochen habe. Natürlich nicht laut, wäre ja voll uncool vor Christen irgendwie so laut zu beten. Und es war mir vielleicht auch gar nicht bewusst, dass ich bete. Aber ich habe so innerlich gesprochen in mir drin, hey du da oben, wenn es dich wirklich gibt, und die scheinen das ja ziemlich ernst zu meinen und ziemlich zu glauben, wenn es dich wirklich geben sollte, dann musst du es bei mir schon ganz schön krachen lassen, weil sonst kann ich das nicht glauben. Na, und dann haben die mir noch eine Bibel geschenkt, so eine Hoffnung für alle Teens-Editionen mit hier Graffiti-Umschlag und Leder, also und hier Quatsch, Reißverschluss, die findet man bis heute auf jedem Büchertisch. Und haben mir davon ihre Lieblingsbibelverse reingeschrieben und eine Widmung, und der Leiter von dem Schülerbibelkreis hat mir reingeschrieben, hier, wenn du anfängst, Bibel zu lesen, fang mal am Lukas-Evangelium an. Nicht so, alles klar. Die Bibel in meinen Rucksack wieder hoch. Die Feier ging noch eine Weile. Nächsten Morgen war ich dann wieder zu Hause. Aber sie brachten zu ihm einen, ja, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und dann ging es weiter. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite. Und da frage ich mich erstmal, warum haben die damals diesen taubstumm, also warum hat Jesus damals diesen taubstumm aus der Menge beiseite genommen? Und eigentlich ist das völlig klar. Also damals gab es, ich habe ja Theologie studiert und da liest man so ein paar kirchengeschichtliche Sachen. Und da liest man auch so von, ich nenne es jetzt einfach mal ganz vereinfacht, Drückerkolonnen, die zu zweit oder zu dritt durch die Lande gezogen sind. Einer hat so getan, als hätte er irgendwie eine Krankheit, Hinken, zu kurzes Bein, Kopfschmerzen, was auch immer. Und ein anderer hat dann so getan, als ob er ihn heilt. Und dann hat der wiederum gesagt, der hat mich geheilt, geht zu ihm, lasst euch von ihm heilen, das ist ein großer Wunderheiler. Der heilt euch natürlich gegen Bares. Und das war quasi ein Geschäftsmodell. Und das Erste, was Jesus macht, ist, deutlich zu machen, darum geht es mir ja nicht. Mir geht es nicht darum, dass ich irgendwie mehr Ruhm erlange oder aus seinem Leid irgendwie einen Gewinn ziehe. Und außerdem ist Jesus ja auch nicht ganz doof. Also da ist jemand, der ist taub und der ist stumm, der hat noch nie was in seinem Leben gehört und der ist in so einer Meute von Menschen und Jesus weiß, was gleich passieren wird. Er weiß, dass der Mann gleich geheilt wird. Der kann gleich wieder hören. Und wenn das Erste, was der ist, was der hört, eine ausrastende Menge ist, die sich total, die absolut nicht verstehen kann, wie so ein Wunder passiert, dann hat Jesus ihn zwar geheilt, aber diese Heilung ist das Schrecklichste, was er in seinem Leben wahrscheinlich jemals erlebt hat, weil er sofort alles als Lärm empfinden würde. Auch mich hat Jesus damals aus der Menge beiseite genommen, aus dem christlichen Freundeskreis raus. ich bin nicht umgezogen oder irgendwas, es waren Sommerferien. Meine Freundin, die ist mit ihrer Familie nach Frankreich in den Urlaub gefahren. Alle anderen Freunde von mir sind auch irgendwo hin und mein Bruder, meine Mutter und ich komme aus einer Patchwork-Familie. Wir hatten so einen kleinen Peugeot 106, für jeden, der sich darunter nichts vorstellen kann, das ist ein Auto, das ist so lang. Und das, also jedes Auto hat ja eine A-Säule, eine B-Säule und eine C-Säule und es ist bei einem Peugeot 106 halt einfach ungefähr so viel. Und das war alles, was wir hatten. Wir hatten auch nicht viel Geld und wir haben deshalb immer Urlaub bei einer Freundin von meiner Mutter gemacht, im Spreewald. Ich habe das immer Gurkenurlaub genannt, weil wir dann immer nochmal über die Spree schippern mussten und natürlich saure Gurken essen mussten. Und es war aber ganz cool, weil die Freundin von meiner Mutter, die war auch geschieden, hatte zwei Kinder und die zwei Kinder waren genau in unserem Alter und die hatten ein was wir nicht hatten, nämlich ein Nintendo 64. Also insofern war dieser Urlaub eigentlich das Beste, was ich mir überhaupt vorstellen konnte, ja, damals. Und wir sind also hochgefahren, weg von meiner Schule, weg von meiner Heimat, weg von meinem Freundeskreis, weg von den Christen. Wir sind da so hochgefahren und es war gerade meine Harry Potter Phase. Also ich habe da die Romane quasi verschlungen und saß da im Auto und habe gelesen und gelesen und gelesen. Und meine Mutter wollte aber, dass ich navigiere. Es gab eine Zeit, bevor es Smartphones und es gab sogar eine Zeit, bevor es Navigationsgeräte gab. Das hat man damals noch mit Karte gemacht. Und das hätte ja bedeutet, dass ich mein Buch hätte weglegen müssen, ja, um die Karte zu lesen. So, wollte ich nicht. Deshalb sind wir kurz vor Spremberg auf eine Raststätte gefahren. Mein Bruder, der hinten saß, ist vorgekommen. Ich habe mich hintergesetzt, habe mein Buch schön weitergelesen. Mein Bruder hat mit der Karte navigiert. Wir sind gerade wieder auf die Autobahn draufgefahren, waren noch auf dem Einfädelstreifen. Da übersieht ein VW Charan ganz links eine Baustelle, zieht rüber und fährt uns mit einer 140, 150, 160 hinten rein. Das Auto, was vorher eine A-Säule, eine B-Säule und eine C-Säule hatte, hat jetzt nur noch eine A- und eine B-Säule. Und ich saß seit ungefähr einer Minute hinten drin. Das ganze Auto war so verzogen, dass keine Tür mehr aufging. Alle Scheiben waren klar. Mein Bruder ist unter Schock irgendwie rausgekrabbelt aus dem Auto, hat mit Passanten meine Mutter davon rausgeholt, die auch unter Schock stand. Und mich hat die Feuerwehr da hinten rausgeschnitten mit schwerem Gerät. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Dann ab ins Krankenauto und dann nach Spremberg ins Krankenhaus. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite. Und ich bin dann dort aufgewacht und hatte eine dicke Halskrause drum und lag in so einem Bett. Und mir tat hier vorne alles weh, weil das Harry Potter Buch hat es irgendwie zwischen mir und dem Vordersitz zerdrückt. Und dann kam meine Mutter in das Zimmer und ich habe sie so gesehen. Ich wusste nicht, wer das ist, aber also sie und die Freundin, weil wir hatten ja kein Auto mehr. Die Freundin hat meine Mutter und mein Bruder gefahren, kommen ins Zimmer und ich sage so, na hallo, was macht ihr denn hier? Und die gehen einen Schritt weiter und ich sage, na hallo, was macht ihr denn hier? Und die gehen zwei Schritte weiter und ich sage, na hallo, was macht ihr denn hier? Und meine Mutter rennt weinend wieder aus dem Zimmer raus, weil die denkt, bei mir ist irgendwie alles kaputt. Ich hatte einen kompletten Gedächtnisverlust. Und wer nicht, also das ist auch eine ziemlich spannende Erfahrung. Das ist so wie anschalten, also anschalten, ausschalten, anschalten, ausschalten. Man hat eine ganz kurze, also mein Langzeitgedächtnis war erstmal weg, mein Kurzzeitgedächtnis war weg und das kam alles so wieder. 3 Sekunden, 5 Sekunden, 8 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 1 Minute, 3 Minuten. Und dann war es immer direkt wieder weg und dann ging es wieder von vorne los. Und ich habe mich da in dem Zimmer umgeschaut. Und habe so geguckt, wo bin ich denn hier eigentlich? Ich weiß nicht, wie oft ich das gemacht habe. Und ich habe da auf meinem Nachttisch was entdeckt. Nämlich so ein Buch mit so einem Graffiti-Einband. Und einem Reißverschluss. Und ich habe das aufgemacht. Ich weiß nicht, wie oft ich das entdeckt habe. Und ich weiß nicht, wie oft ich das aufgemacht habe. Aber ich habe davon angefangen drin zu lesen. Bibelstellen und Namen von irgendwelchen Leuten. Und dann noch so ein Satz. Wenn du anfängst, Bibel zu lesen, fang im Lukas-Evangelium an. Und ich habe das Lukas-Evangelium gesucht. Ich weiß nicht, wie oft. Und ich habe angefangen, das Lukas-Evangelium zu lesen. Ich weiß nicht, wie oft ich angefangen habe, das Lukas-Evangelium zu lesen. Ich weiß nur, ich war 3 Tage in diesem Krankenhaus. Und habe in diesen 3 Tagen das komplette Neue Testament und weite Strecken des Alten Testaments gelesen. Und daran ist mir Gott begegnet. Auf eine Weise, die für mich absolut vorher nicht denkbar gewesen wäre. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Und das klingt total komisch. Jesus legt dem dort seine Finger in die Ohren. Warum? Und ganz viele Christen haben dann so ein magisches Verständnis oder sowas. Naja, das musste der machen und dann hat so plopp gemacht und dann konnte der wieder hören. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Wer von euch ist denn mutig? Keine Angst. Darf ich dich mal bitten, nach vorn zu kommen? Ich will euch mal was zeigen. Keine Angst, ich berühre dich nicht, ich will nur was deutlich machen. Und er legte ihm die Finger in die Ohren. Schau mich mal an.
Was siehst du noch?
Danke. Darfst du dich wieder hinsetzen? Das ist ganz spannend, was Jesus hier macht. Ich glaube nicht, dass er ihm die Finger in die Ohren gesteckt hat und dann hat es plopp gemacht und dann konnte der Mann wieder hören. Ich glaube, Jesus ging es darum, ich habe dich gerade aus einer Menge von Menschen beiseite genommen. Und du überlegst die ganze Zeit, was die wohl denken, wenn die sehen, wie Jesus hier gerade dich beiseite nimmt und Sachen mit dir macht. Und du bist gar nicht da. Du bist ganz woanders mit deinen Gedanken. Es prägt dich, die Frage, was denken wohl die anderen darüber? Ja? Und was Jesus hier macht, ist, er sagt ihm, hier geht es jetzt erstmal nur um dich und mich, um nichts anderes. Ja? Und wenn man jemandem die Finger in die Ohren legt, der Mann war taub, ich weiß, aber bei mir, dann kommt man auch innerlich zur Ruhe. Dann hört man nicht mehr auf die Dinge der Welt, auf die ganzen Sachen, die ablenken. Dann kommt man zur Ruhe und kann sich auf das konzentrieren, was gerade vor einem ist. Und ich glaube, das hat Jesus hier gemacht. Er legte ihm die Finger in die Ohren. Und ich glaube, auch meine Gedanken mussten dort in diesem Krankenhaus in diesen 3 Tagen erst einmal zur Ruhe kommen, damit ich überhaupt auf ihn schauen konnte. Und dann das Nächste. Und er berührte seine Zunge mit Speichel. Bäh. Das klingt ja voll eklig, höre ich da immer Jugendliche sagen, wenn ich das erzähle. Und dann frage ich immer zurück in die Runde, ja, wer von euch hatte denn schon mal einen Freund oder eine Freundin? Und da schmunzeln sie schon. Und dann, und wer hat seinen Freund oder seine Freundin schon mal geküsst? Und dann so zaghafte Meldungen. Jungs sind da meistens ganz stolz. Und dann frage ich immer, und war das jetzt eklig? Nö. Dann war ich immer, war das eigentlich das Schönste, was du dir in dem Moment hättest vorstellen können? Ja. Ich glaube, das passiert ja nicht. Also, aber im übertragenen Sinne passiert ja genau das. Es ist eine total eklige Vorstellung und gleichzeitig machen das Liebende immer wieder. Und es bedeutet doch etwas, wenn jemand deine Zunge mit Speichel berührt. Auch im übertragenen Sinne bedeutet das etwas. Es bedeutet, da steht nichts mehr zwischen uns. Nichts. Ich komme dir jetzt so nahe, wie es sonst nur die liebsten Menschen in deinem Leben dürfen. So nahe komme ich dir. Und weniger ist nicht drin. Wenn das, was gleich passieren soll, dann musst du mich auch so nah an dich hinanlassen. Und das habe ich dort in diesem Krankenhaus. Teilweise zwangsläufig. Genau. Und im nächsten Vers heißt es, und er sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, hey Vater, das heißt, tu dich auf. Und ich habe Griechisch gelernt. Und darüber bin ich sehr glücklich, als ich diesen Vers gelesen habe, weil ich habe mich immer gefragt, wer spricht denn hier eigentlich zu wem? Also ich mache das jetzt mal so, wie man den Vers eigentlich normalerweise liest und sich das denkt. Und so spiele ich das jetzt mal nach. Und er sah auf zum Himmel und seufzte. Und er sprach zu ihm, in Klammern zu dem Taubstummen, hey Vater, das heißt, tu dich auf. Und ich habe mir gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein. Also es gibt Christen, die haben wirklich so eine Allmachtstheologie oder so eine Vollmachtstheologie, die sagen, ja, Jesus spricht zu jemandem, das passiere und dann passiert das und dann sieht man das in charismatischen Gottesdiensten oder so, dass sie das dann auch so nachäffen oder versuchen zu machen. Und ich glaube, die verstehen da was ganz falsch. Ich habe mir das mal im Griechischen angeguckt. Und im Griechischen ist es immer so, dass die grammatischen Formen der Worte zeigen, welche Worte sich aufeinander beziehen. Und wenn man da mal den Vers im Griechischen anguckt, dann ist es folgendermaßen. Und er sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm. Das ist nämlich der Himmel. Also das ihm ist der Himmel, nicht der Taubstumme. Und sprach zu ihm, hey Vater, das heißt, tu dich auf, öffne dich für ihn. Herr, lass deine Strahlen durchdringen durch die Wolken. Lass ihn von deinem Licht berührt werden, von deiner Wärme, von deiner Liebe. Und wer genau aufgepasst hat, der kann sich noch daran erinnern, was dieser Schülerbibelkreis an diesem Abend in diesem Keller für mich gebetet hat. Die haben mich nicht in die Mitte gestellt und haben gebetet, Danny, du musst dich jetzt bekehren und du musst das Böse aus deinem Leben lassen und du musst Jesus als deinen Herrn annehmen. Haben die nicht gemacht. Wäre auch ziemlich gruselig gewesen, wenn die das gemacht hätten. So, was die gemacht haben, ist genau das, was Jesus hier macht. Und er sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Herr, offenbar dich ihm. Herr, zeige du dich ihm. Herr, rühre du sein Herz an. Genau das haben die gemacht und genau das macht Jesus hier. Jesus macht stellvertretend das, was der Taubstumme nicht kann. Er kann nicht reden. Er kann nicht hören. Er ist darauf angewiesen, dass Gott ihm begegnet. Und das passiert hier. Gott beendet das Stillschweigen zwischen ihnen. Und sogleich, übrigens noch ein kleiner Tipp, noch mal kurz den Vers noch dran lassen, ist ja auch total logisch, ne? Da steht, hey Vater, also hey Vater. Ne? Kleiner Scherz. Im nächsten Vers, und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich. Und er redete richtig. Und das ist bei mir passiert und ich habe es heute mal nicht vergessen. Also ich habe die Predigt schon ein, zwei Mal gehalten und normalerweise vergesse ich es. Wir waren dort im Urlaub. Ich bin nach 3 Tagen, wenn Gott was macht, dann macht das richtig. Ich bin nach 3 Tagen genau an meinem Geburtstag am 3. August aus dem Krankenhaus in ein neues Leben entlassen worden. Mir hätte nichts egaler sein können als diesen Nintendo 64. Wir waren noch ein paar Tage dort bei denen zu Besuch. Ich hatte körperlich nichts. Also ein Psychologe hat irgendwie geguckt, dass ich wieder im Kopf ganz fit bin. Und körperlich hatte ich nichts. Die Halskrause war nur pro forma dran. Also nicht passiert sozusagen, Gott sei Dank. Im Krankenhaus ist sehr viel passiert, Gott sei Dank. Und ich bin am 3. August, also an meinem Geburtstag, an meinem 17. Geburtstag aus dem Krankenhaus entlassen worden in ein neues Leben. Wenn Gott was macht, dann macht das richtig. Und wir waren dort noch 3 Tage, sind auch noch über die Spree geschippert, haben auch noch Gurken gegessen. Es hätte mir nichts egaler sein können. Wir kommen wieder nach Hause, meine Freundin ist immer noch im Urlaub und ich brauchte irgendwem, dem ich das erzähle. Und da gab es halt die, bei deren Mutter in der Bauern-Dings da ich am Tisch saß, die war halt gerade nicht im Urlaub, da bin ich halt hin, habe ein bisschen mit der Schlagzeug gespielt und habe der alles erzählt, was ich erlebt habe. Und die meinte, boah, krass. Und ich so, was muss ich denn jetzt machen? Und die so, wir können uns mal die EC-Jugend angucken, wir können mal in die JG gehen, ich nehme dich mal mit zu unserem anderen Gottesdienst, der dort stattfindet, und mal sonntags mit in die Kirche und mit so einem Jesus Freaks nach Chemnitz und so. Und ich habe mir das alles angeguckt und ich war hin und weg, weil meine Ohren sich geöffnet hatten. Ich war auf einmal empfänglich für das Evangelium. Da vorne konnte ein Pfarrer stehen, der noch so langweilig gepredigt hat, ja, in dem noch so unattraktiven Gottesdienst für mich, mit Liturgie und allem drum und dran. Jetzt bin ich mittlerweile selber Pfarrer und halt solche Gottesdienste. Jedenfalls, alles super. Das war anders, als es jemals hätte sein können. Warum? Weil ich auf einmal nicht mehr taub war. Hauptsache, die Leute haben davon von Jesus erzählt. Und Hauptsache, es hatte was mit meinem Leben zu tun. Und ich habe das gehört und die Form, die war mir total egal in dem Moment. Und ich war so fasziniert. Ich hatte damals, wir hatten nicht viel Geld. Ich wollte immer eine coole Lederjacke. Hatte ich nicht. Dafür hat mir meine Mutter eine schwarze Kurtjacke geschenkt. Mal zu Weihnachten. Und die habe ich mal mitgebracht. Und ihr seht schon, was ich mit der gemacht habe. Also bei uns gab es da Jugendgottesdienste in Albach-Kirchberg, da hat God's Shepherd gespielt und dann habe ich so ganz viele Buttons mit abgefasst und ich habe mir eine dicke Nadel und einen dicken weißen Faden geholt und habe so ein fettes Kreuz da hinten drauf gemacht. Und ich musste das irgendwie rausposaunen, was ich erlebt habe. Ich musste das irgendwie zeigen. Ich musste das den Leuten irgendwie mitteilen. So, ne? Und ja, sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Ich habe, als wieder Schule losging, ich habe die Leute voll gequatscht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich muss unerträglich gewesen sein damals mit meinem Jesus. Und also das musste jeder erfahren. So, ne? Das war mir wichtig. Und ich habe damals noch nicht verstanden, dass vielleicht auch andere taub und stumm sind für das Evangelium. Aber ich musste das einfach so rausposaunen in dem Moment. Genau. Und dann der nächste Vers, Vers 36. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und ganz ehrlich, das ist so ein Vers, schon wenn man den liest, ist der logisch nicht sinnvoll. Ja? Jesus verbietet es. Je mehr er es verbietet, umso mehr erzählen sie es. Also irgendwie scheint da ein Kommunikationsproblem gewesen zu sein. Das war bei mir damals höchstwahrscheinlich genauso, weil ich habe das rausposaunt ohne Ende. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass Jesus zu mir gesagt hätte, ich soll es nicht tun. Haben die vielleicht damals auch einfach nicht. Ja, also vielleicht ist das einfach so. Wir kennen das alle aus dem Gottesdienst, wenn du willst, dass etwas geheim bleibt, dann verkündige es am besten in den Abkündigungen. Und wenn du willst, dass etwas die Runde macht, dann tuschel es heimlich hinterm Rücken von irgendjemandem weiter und es wird im nächsten Moment jeder wissen. Und ich glaube, Jesus weiß das, er kennt uns Menschen. Genau. Der nächste Vers, Vers 37, der hat für mich nochmal eine negative Wendung. Da heißt es, und sie wunderten sich über die Maßen. Und darauf würde ich gerne erstmal noch kurz was sagen. Meine Freundin war in Frankreich im Urlaub, die kam irgendwann wieder. Und die hat für mich gebetet, dass ich Christ werde. Und als sie wiederkam und mich gesehen hat und ich ihr die Sachen erzählt habe, die ich erlebt habe, da ist sie erstmal vom Glauben abgefallen. Das klingt komisch, aber das kann passieren. Warum? Mittlerweile ist sie im Kirchenvorstand verheiratet, hat 2 Kinder, alles gut. Aber die ist damals erstmal vom Glauben abgefallen. Warum? Weil sie gar nicht damit gerechnet hat, dass es diesen lebendigen Gott gibt, von dem ihr ihre Eltern erzählen, den sie in der Christenlehre irgendwie so, ich sag jetzt mal, eingetrichtert bekommen hat. So. Das war für sie ganz normal. Und klar betet man für einen nichtchristlichen Freund, wenn man einen nichtchristlichen Freund hat, aber man rechnet doch nicht damit, dass dieser Gott wirklich Dinge und Menschen verändern kann. Oder? Mal an euch hier vorn. Geht ihr wirklich mit Jesus und erwartet ihr, dass er Dinge in eurem Leben tun kann? Oder seid ihr nur dabei, weil die Jugendgruppe cool ist und ihr das irgendwie in der Christenlehre oder im Konfi-Unterricht so erzogen bekommen habt? Das kann ein ganz schöner Kulturschock sein, wenn man diesen Gott dann mal wirklich erlebt. Seid darauf gefasst, wenn ihr für jemanden betet. Es kann passieren, dass Gott wirklich was tut. Das hat für mich nochmal so ein bisschen eine negative Wendung in der Geschichte gehabt und dann geht's aber weiter. Und sie sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Und ich war taub für das Evangelium, für die gute Nachricht und ich war sprachlos. Aus meinem Mund kam nichts dergleichen. Und Gott hat es verändert. Und ich glaube, Gott kann das auch im Leben eines jeden anderen Menschen verändern. Und das wünsche ich euch, genau das. Also nicht den Autounfall, sondern dass ihr das erlebt. Dass die Dinge, die in der Bibel stehen, auch heute noch etwas mit eurem Leben zu tun haben. Jeder einzelne Vers. Und manchmal bekommen wir das nicht mit, weil wir versucht haben, einen Bibelleseplan zu lesen und daran gescheitert sind und dann dieses Buch erstmal lieber beiseite liegen lassen. Lies nicht Bibel auf Masse, sondern bete und erwarte, dass er dir darin begegnet. Lies laut, denn Gottes Wort hat Kraft. Lies langsam, nimm es ernst, was du da liest. Und lies jeden Text mindestens 2-mal. Ihr Lieben, so viel von mir. Ich würde ganz am Schluss erstmal noch kurz beten. Jesus, du hast alles gehört, was ich jetzt gesagt habe. Und du weißt, was für jeden Einzelnen gerade wichtig ist. Ich bitte dich, dass du die Dinge, die hängen bleiben sollen, dass du dafür sorgst, dass die hängen bleiben, dass du uns nachgehst, dass du uns in unserem Leben begegnest, dass du die Baustellen, die wir haben, anpackst, dass du uns auch Antworten auf unsere Fragen gibst, durch dein Wort. Und hilf uns dabei, dein Wort zu lieben, hinzuhören, dich daran zu entdecken. Das geht nur durch deinen Heiligen Geist. Und das bitte ich dich für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist. Amen.